Ich möchte kurz ein paar Gedanken dazu geben, was ist die Bedeutung der Auferstehung Jesu? Haben wir uns schon mal da grundsätzlich Gedanken gemacht? Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, in dem Abvers 12, da schreibt er: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt verrichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihn alle Feinde unter die Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn er aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihn alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen wir sie dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So war ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sätze, Gesitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zuschande. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Grundsätzlich ist die Frage, ob Jesus Christus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Das ist eine fundamentale Frage. Daran entscheidet sich alles. Mohammed ist tot. Buddha ist tot. Konfuzius ist tot. Karl Marx ist tot. Aber Jesus Christus lebt. Das macht den Unterschied. Alle Weltverbesserer sind tot. Doch Jesus lebt. Und diese Vorstellung, dass Jesus lebt, scheint so irreal zu sein, dass es viele nicht glauben wollen. Wir müssen jedoch eines klar machen. Die Physik und die Biologie kann nur uns aufzeigen, was jederzeit experimentell nachvollziehbar ist. Sie kann uns aber keinen Aufschluss geben, was in der Geschichte passiert ist. Es gibt viele Dinge, die nachweislich passiert sind, die wir aber nicht mit herkömmlichen Methoden uns erklären können. Dennoch zweifelt zum Beispiel niemand daran, dass es geschehen sein muss. Ja? Schließlich ist die Erde entstanden. Also muss es ja etwas geschehen sein, was mit unseren jetzigen Mitteln nicht erforschbar ist. Die Entstehung der Erde, die Materie, ist letztendlich physikalisch alles nicht zu erklären. Die Biologie, ja, die Entstehung des Lebens. Deswegen müssen wir vorsichtig zu sein, sagen, nur weil wir etwas jetzt hier nicht nachweisen können, dass es nicht passiert sein kann in der Vergangenheit. Ja, in der Geschichte ist es doch anders. Es gibt viele Menschen heutzutage, ja besonders auch Theologen, interessanterweise, die nicht unbedingt daran glauben, dass Jesus auch verstanden ist. Sagen, das ist eine Fiktion, das ist vielleicht nur eine Halluzination gewesen oder Jesus sei wiederbelebt worden, und solche merkwürdigen Fantasien gibt es. Versucht das zu erklären. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal eure Nachbarn gefragt, was die glauben über die Auferstehung? Ja, auch dieser Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, zeigt auf, man kann letztendlich durch logische Beweisführung nicht unbedingt jemanden überzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Man kann es versuchen. Wir haben ja hier dieses Buch, die Tatsachen der Auferstehung, das ich sehr empfehlen kann. Ja. Es gibt Leute, die vielleicht die in der Geschichte geforscht haben und dann auch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Jesus auferstanden sein muss. Wie der Josh McDowell dieses Buch, was wir hinten liegen haben, geschrieben hat. Ja. Die Frage ist, nehmen wir auch dieses an? Was haben wir denn gesehen jetzt bei dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe aus dem Matthäus-Evangelium? Da sehen wir, die Bibel erzählt uns Fake News, die damals verbreitet wurden. Habt ihr das gelesen? Matthäus 28? Ja, da sagen die Ältesten zusammen heimlich Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt seinen Jüngern, sind in der Nacht gekommen und haben ihm gestohlen, während wir schliefen. Ja, das steht hier drin. Das sieht man schon, damals wurden Fake News verbreitet, nicht erst heute. Aber komisch ist, das muss doch einem da aufgefallen sein, die konnten ja keine Belege führen. Normalerweise nach römischem Recht, wenn jemand ein Grabraub begeht, dann ist das eine extreme Straftat, die eigentlich, soweit ich weiß, mit dem Tod bestraft wurde. Grabschändung war damals, wird heute auch noch bestraft, aber damals lagen da hohe, sehr hohe Strafen drauf. Ja. Und wenn sie wirklich der Meinung waren, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, aber die hatten ja keine Beweise da. Wo war denn der Leichnam? Wo war denn der Leichnam? Konnte ja nichts vorlegen. Deswegen wurden die Jünger ja nicht verhaftet. Die konnten kein Gerichtsurteil gegen die machen. Ja? Es war nur ein Gerücht. Und damals konnte jeder nachprüfen, jawohl, das Grab war leer, in dem Jesus gelegen hatte. Deswegen achten wir darauf, welche Botschaft wollen wir hören, welche wollen wir zulassen. Wenn wir jetzt hier nochmal von der Bibel sehen, warum ist das jetzt so existenziell wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Kann man nicht einfach annehmen und sagen, ach, naja, gut, das ist vielleicht eine schöne Erzählung. Aber es ist für unseren Glauben von existenzieller Bedeutung. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir auch keine Chance, eine Vergebung der Sünden zu bekommen. Der Tod am Kreuz von Jesus alleine rettet noch nicht, weil dann wäre er nur gestorben. Aber der Beweis, dass er auferstanden ist, zeigt, dass er die Macht des Todes gebrochen hat. Das ist ja das Entscheidende, ja. Und weil Jesus auferstanden ist, deswegen haben auch wir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Ja? Deswegen können wir auch wissen, dass wir auferstehen werden, ja? Wenn wir an ihn als unseren Erlöser glauben. Also weil Jesus lebt, ist die Vergebung von Sünden überhaupt erst möglich geworden. Und deswegen schreibt hier Paulus im 1. Korintherbrief, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elenden Menschen untereinander. Also wenn wir denken, was ja viele heute sagen, Jesus war ein guter Freiheitskämpfer, er hat vorgelebt, was Liebe bedeutet, er hat den Armen geholfen, wir können ihn als Vorbild nehmen hier. Aber wenn es das Einzige ist, dann ist es nicht genug. Sondern Jesus muss auch dein Erlöser sein, der für deine Sünden gestorben ist. Das ist das Entscheidende. Ja, ja, die Bibel sagt sogar, wie wir das ja auch eben gelesen haben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir unseren ganzen Laden dicht machen. Ja, dann hätten wir hier überhaupt keine Berechtigung. Dann könntet ihr mich... als Lügner bezeichnen. Dann wäre es sinnlos, was wir hier machen. Ja? Aber weil Jesus auferstanden ist, ist es das Gegenteil. Ist es das Wichtigste, was wir machen. Ja? Die Menschen müssen erleben, dass Jesus lebt. Wie das hier Paulus sagt, sonst wäre es sinnlos gewesen. Ich hätte mit wilden Tieren gekämpft. Wenn wir Paulus sehen an seinen Missionsreisen, was er alles für Strapazen auf sich genommen hat. Ja, Mensch, du hättest doch als römischer Bürger dir ein schönes, bequemes Leben machen können. Wär doch viel besser gewesen, ja? Aber weil er an Jesus glaubt, weil Jesus auferstanden ist, deswegen hatte das alles Sinn gemacht, ja? Weil Jesus lebt, ist Vergebung von Sünden möglich. Und weil Jesus lebt, kann er auch mitten unter uns wirken. Also er kann auch heute, hier und jetzt Veränderung bewirken. In mir, vielleicht in meinen Einstellungen, in meinem Umfeld, dass Dinge sich vielleicht zum Guten verändern, dass mein Herz sich verändert, das kann Gott schenken. Und Jesus selbst verändert auch das Leben der Gläubigen, so wie es eben Paulus ganz buchstäblich erfahren hat. Zuerst hat er die Gemeinde verfolgt und dann ist er zum Nachfolger geworden, ne? Vom Verfolger zum Nachfolger. Und so verändert es, so gibt es einen neuen Leben, einen neuen Sinn. Und es ist eigentlich hier so eine Tragik. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja? Was soll das Ganze? Ja? Ich denke, ja, lasst euch nicht verführen. Ja? Also das sind nicht die wesentlichen Dinge. Wir dürfen zwar auch essen und trinken, das brauchen wir, ja. So haben wir das jetzt auch gemacht, wir haben uns gefreut und wir haben ja noch genug, ja. Aber das ist nicht unser Lebensinhalt, versteht ihr? Dieses Feiern an sich ist schön und da dürfen wir uns auch freuen und wir dürfen auch mal eine Hochzeit feiern, ja. Oder was anderes, oder hier das Osterfest, ja, oder ein Geburtstag feiern, dürfen wir feiern. Aber es ist nicht der Lebensinhalt, sondern Jesus soll unser Lebensinhalt sein. Und wir wissen, dass auch Feiern auch manchmal seine Grenzen hat und kann sich schnell alles ändern, dass es alles nicht so läuft, wie wir das wünschen. Ja. Also ich möchte damit schließen, der Bibel können wir hundertprozentig vertrauen. Wenn ich auch vorhin gesagt habe, sie hat Fake News, dann sehen wir aber an der Stelle, wo Fake News drinstehen, zeigt es auch auf, dass das Fake News sind. Sie kennzeichnet die Fake News. Ja? Also nicht, dass er mich jetzt hier falsch versteht. Ja? Also diese falschen Nachrichten der hohen Priester werden gekennzeichnet. Nein, so können wir dem Wort Gottes, der Bibel, ganz vertrauen. Und wir brauchen da keinen Lügen hereinzufallen. Und Jesus lebt, und das ist auch der Grund, warum wir auch Hoffnung haben können. Selbst im Jahr 2026 dürfen wir diese Hoffnung haben, Herr. Amen.